aus einem sehr guten Elternhaus. Eine erstklassige Ausbildung als Jurist, das Studium der Philosophie und der Theologie. Klar, dass ich da selbst Lehrer wurde. Nicht nur mit Rabbi sprachen die Leute mich an, sondern Rabban, sagten sie zu mir. Die höchste Ehrerbietung, die man einem jüdischen Lehrer entgegenbringen kann. Einer meiner berühmtesten Schüler war ein gewisser Saulus von Tarsus. Der ist sogar in eurer heutigen Zeit noch bekannt, allerdings eher unter dem Namen Paulus, den er später angenommen hat. Natürlich war ich als Mann von solch intellektuellem Niveau auch Mitglied des Ältestenrates in Jerusalem, Mitglied im Hohen Rat. Übrigens, nach meinem Tod gab es allerlei Legenden über mich. Die könnt ihr alle vergessen, ist alles unwichtig. Aber einen Satz möchte ich euch vorlesen. Der wurde über mich gesagt und der zeigt, wie ernsthaft ich für unseren Glauben mich eingesetzt habe. Da wurde gesagt, seit Rabban Gamaliel der Alte starb, hat es keine Ehrfurcht vor dem Gesetz mehr gegeben. Und Reinheit und Enthaltsamkeit sind gleichzeitig ausgestorben. Aber jetzt genug von dem Eigenlob. Ich gehöre zur Partei der Pharisäer. Und uns als Pharisäer liegt es sehr am Herzen, dass das Gesetz genau befolgt wird. Genauso wie Mose es von unserem Gott empfangen hat. Ich sage liegt, denn tatsächlich gibt es auch heute in eurem 21. Jahrhundert noch Pharisäer. Daran könnt ihr sehen, wie wichtig unsere Lehre ist. Neben der Einhaltung des Gesetzes war uns klar, dass Gott als Souverän über allem steht, über allem herrscht. An Zufall glauben wir nicht. Nun war es so, dass der Hohe Rat natürlich unter der römischen Besatzung stand. Aber in religiösen Dingen hatten wir doch einige Befugnisse zu entscheiden, auch Urteile zu sprechen und so gewisse Freiheiten. Und so kam es, dass wir uns doch auch immer wieder mit so religiösen Sonderlingen herumschlagen mussten. Da nämlich die Herrschaft der Römer, also bei uns im Land war, war die nahe Erwartung des Messias, der ja im Alten Testament angekündigt worden war, sehr groß im Volk. Und deswegen standen immer wieder welche auf und fingen an zu predigen und Leute hinter sich zu versammeln. Manche wollten mit Gewalt die Römer aus dem Land jagen. Und die haben uns ganz schön Schwierigkeiten gemacht, haben uns manchmal ganz schön in Bedrängnis gebracht, weil wir mussten uns dann wieder rechtfertigen und so. Ich erinnere mich an einen Theudas und einen Alexander und Jesus und ach, da gab es so viele mehr. Und ja, nach ihrem Tod verschwand meistens auch relativ schnell ihre Lehre. Manche kamen ja durch Mord ums Leben oder wurden hingerichtet. Andere starben eines natürlichen Todes. Aber meistens verschwand dann auch ihre Lehre, trotzdem, dass manche von ihren Jüngern das noch aufrechterhalten wollten. Aber um genau diese Jünger, die das dann die Fahne hochhalten wollten, mussten wir uns dann auch wieder kümmern. Und so kam es, dass eines Tages zwei von diesen Jesus-Jüngern auftraten. Die predigten im Tempel. Unglaublich, es waren einfach nur Fischer. Machen im Tempel den Mund auf, versammeln Leute hinter sich, obwohl ihr Anführer längst hingerichtet war. Und dann passierte es, dass die Sadduzäer Sie verloren natürlich zuerst die Nerven, denn diese beiden, die erzählten immer von der Auferstehung. Und da können die Sadduzäer gar nicht mit umgehen. Da glauben die nicht dran. Wir schon, aber die. Die verloren zuerst die Nerven, nahmen die Leute fest, brachten sie vor den Hohen Rat und so kam es, dass wir sie verführen mussten. Es war schon das zweite Mal. Das erste Mal bekamen sie ein Redeverbot aufgelegt. Das haben sie ignoriert. Und beim zweiten Mal standen sie dann also vor uns, verteidigten ihren Glauben. Sie sprachen von der Auferstehung. Sie sprachen davon, sie müssten Gott mehr gehorchen als dem Hohen Rat. Hoppla. Sie beriefen sich auf die Schriften aus der Tora mit ihrer Argumentation. Waren einfache Fischer. Und sie waren so mutig, so unerschrocken. Jedenfalls, ich dachte, wir müssen da jetzt mal alleine drüber reden. Ohne die Gefangenen muss ich mit meinen Brüdern da mal drüber reden. Und so wurden sie hinausgebracht. Und ich sagte, Leute, passt auf, dass wir uns da nicht verrennen. Wenn nämlich die Sache, die diese beiden da vertreten, von Menschen ist, geht es eh den Bach runter. Dann ist es nicht wert, dass wir uns drum kümmern. Wenn aber die Sache von Gott ist, dann wehe uns, wenn wir dagegen angehen. Natürlich haben sich die Brüder aus dem Hohen Rat von meinen Argumenten überzeugen lassen. Die Gefangenen kamen wieder rein und sie wurden einfach nur ausgepeitscht und mit Redeverbot verlegt und wieder fortgeschickt. Und da passierte es. Als die rausgeführt wurden, sah ich in ihre Augen. Da war ein Leuchten. Das konnte nur von einer tiefen inneren Freude herkommen. Die waren gerade ausgepeitscht worden und die Augen leuchteten. Da war ich echt sprachlos. Und was soll ich euch sagen? Die haben genau so weitergemacht. Trotz Folter, trotz Redeverbot, weiter im Tempel gepredigt.
Willkommen in der Apostelgeschichte 5. Wir gehen ja da durch und ja, ihr wurdet jetzt schon eigentlich richtig mit hineingenommen in dieses ganze Kapitel. Ich möchte die Predigt heute Morgen überschreiben mit einem Satz. Ich denke, das Ganze zusammenfasst. Da heißt es, der Versuch, Gott mundtot zu machen. Der Versuch, Gott mundtot zu machen. Es gibt da einen Aufstand der Frommen. Es gibt verschiedene Taktiken, wie sie versucht werden, da Gott mundtot zu machen, nämlich durch rohe Gewalt, durch handfeste Drohungen oder auch durch Toleranz. Sie versuchen das so auf verschiedene Arten und Weisen. Und ich möchte noch ein bisschen darauf eingehen, welche Resonanz hat das in uns, in unserem Leben und vielleicht auch in unserer Gemeinde oder in unserem Umfeld und vielleicht auch in unserem persönlichen Leben, unserem Herzensanliegen. Da möchte ich gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Ja, warum wurden die jetzt eigentlich aktiv an der Stelle? Apostelgeschichte 5,17 heißt es, diese Geschehnisse weckten den Neid des Hohepriesters und seiner ganzen Gefolgschaft, die Partei der Sadduzäer, und sie beschlossen, nicht länger untätig zuzusehen. Sie ließen die Apostel festnehmen und in das städtische Gefängnis bringen. Ja, also sie waren erstmal also neidisch, ne? Also ihnen sind sie nicht so nachgefolgt, denen ja. Wir wurden gerade so ein bisschen in die Geschichte mit hineingenommen. Warum war das so wichtig? Ja, Isabel hat es gerade schon ein Stück weit angedeutet. Das war nicht so einfach in der damaligen Zeit. Israel, Jerusalem, das war ein Pulverfass. Ja, da brauchte nur ein ganz kleiner Funken sein und das Ganze wäre in die Luft geflogen. Ja, Judäa ist Besatzungsmacht. Die Römer hatten das Sagen, haben aber so ein bisschen Verantwortung abgegeben an die Juden, insbesondere an den Hohen Rat und an den Hohepriester. Und der Hohepriester war dafür zuständig, das Volk mit Gott in Verbindung zu bringen, das Volk vor Gott zu vertreten. Er war aber auch dafür zuständig, dass das Judentum vor der römischen Besatzungsmacht vertreten wird. Und sie waren zuständig, oder er war zuständig auch für die jüdische Innenpolitik. Er war auch die gerichtliche Instanz und auch für die Verwaltung. Und jetzt stellt euch mal vor, sie sind froh, dass sie das gerade noch so durchgekriegt haben, dass sie sich selbst verwalten dürfen, dass sie da noch etwas tun können. Und da kommt ein Aufstand nach dem anderen. Was kommt darüber? Natürlich kommt darüber, die sind nicht fähig. Die haben ihren Laden nicht im Griff. Ja? Und wenn die ihren Laden nicht im Griff haben, was müssen wir da machen? Klar, wir müssen ihnen ihre Privilegien, die sie haben, die müssen wir ihnen wieder nehmen. Ganz klar, wir müssen jetzt wieder das Ruder in die Hand nehmen, wenn die das nicht in den Griff kriegen. Versteht ihr das? Das war jetzt nicht nur so ein bisschen, dass sie sagen, naja, gefällt uns nicht. Da hing eine ganze Menge dran an dieser Stelle. Ja, die römischen Soldaten hätten nur sagen müssen, so Leute, hier ist Schluss. Wir übernehmen jetzt für euch. Das war's. Ihr habt es versucht, ihr habt die Chance gehabt. Ja, das war's. Also von daher auch diese Angst vor dieser Unruhe und natürlich auch, dass sie merkten, es entgleitet uns. Das war natürlich die andere Geschichte, ihre persönliche Geschichte. Und weil das so Pulverfass war, weil das so spitz auf Knopf war an dieser Stelle, haben sie sich auch zusammengetan. Diese Nicht-Verbündeten, sage ich mal, aber die so diese unterschiedlichen Richtungen hatten. Ja, und merkten, Mensch, wenn wir jetzt uns da nicht zusammentun an dieser Stelle, dann wird das schwierig. Ja, so die Sadduzäer und die Pharisäer, die eine ganz andere Richtung hatten. Ja, wir sagen immer so, das Judentum war eins. Ja, das war es nicht. Ja. Die hatten schon ihre verschiedenen Schubladen, in denen sie gearbeitet haben. Gibt es ja heute nicht mehr. Und im Christentum bei uns schon gar nicht. Ne? Aber damals war das so. Da hatten sie ihre Schubladen. Und dann gab es ja nicht nur die Sadduzäer und die Pharisäer, ne? Da gab es noch die Zeloten. Ja, das waren so die Nationalisten. Ja, das waren die, die keine Steuern bezahlten. Das waren die, die sagen, wir gehorchen keinem. Ja, wir gehorchen nur Gott. Ja, und nicht nur das, sondern sie hatten auch Waffen in der Hand. Ja, sie hatten Schwerter. Sie waren auch bereit, da mit dem Schwert das entsprechend zu demonstrieren und auch durchzusetzen. Die haben gesagt, wir müssen den Römern da nicht gehorchen. Ne? Wir haben eine ganz andere Macht an dieser Stelle. Ja, soll es heute auch noch geben, habe ich gehört. Ja, gibt es nichts Neues unter der Sonne. Aber die einen, die entstammten so aus der, ich sag mal, Jerusalemer High Society. Ja, die hatten so die Kontrolle über den Tempel, über die politischen Angelegenheiten. Sie waren menschenbezogen, diesseitsbezogen, akzeptierten nur das Gesetz Mose. Alles andere, auch die mündliche Überlieferung, die zählten überhaupt nicht. Glaubt nicht an die Auferstehung, haben wir gerade gehört. Der Opferkult war wichtig, aber sie waren eher so ein bisschen auch liberal. Und dann gab es die anderen, so die eher aus dem Volk herauskamen, die versuchten, den Priestern das religiöse Leben so ein bisschen aus der Hand zu nehmen. Und sie trafen sich eher in den Häusern und haben sich darauf konzentriert, die Schriften richtig zu studieren. Und sie waren sehr darauf aus, das Gesetz, dass das wirklich richtig eingehalten wird und dass das Gesetz richtig ausgelegt wurde. Ja, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Die haben nicht nur dann das Gesetz erschaffen, sondern die haben dann auch schon einen Zaun um das Gesetz gemacht. Also praktisch noch Gesetze, die davor gemacht wurden. Ja, also dass du am Sabbat dann nicht zu viel tust, wird dann dadurch begrenzt, dass gesagt wurde, du darfst nur bestimmte Schritte am Sabbat gehen. Ja, also du durftest nur einen Kilometer gehen, mehr nicht. Ja, das wurde schon beschränkt an dieser Stelle. Es gab allerdings eine Ausnahme. Das war, wenn du auf See warst. Ja, dann konntest du ja nicht anhalten. Ja, aber das konntest du natürlich auch benutzen dann an dieser Stelle. Die Juden, die waren sehr clever an der Stelle. Ne? Du konntest dann Folgendes machen. Du konntest dann Wassersack nehmen und deinen Wassersack auf deinen Esel oder deinen Kamel tun. Und dann konntest du natürlich weitergehen, weil du reist ja auf Wasser. Ja, also die waren da sehr clever an der Stelle. Aber das war so die religiöse Elite damals. Und diese religiöse Elite, ja, die waren jetzt ärgerlich. Ja, die studieren jetzt über Generationen das Wort Gottes. Die sind auserwählt, um in diesem Rat zu sein, um da mitreden zu können. Da kam ja nicht jeder rein, ne? Also wie gesagt, da muss schon reingeboren sein. Und da kommen so ganz ungebildete Fischer. Und die versuchen, sie nun in religiösen Angelegenheiten zu belehren. Ja, die können ja noch nicht mal richtig lesen und schreiben. Was können wir denen überhaupt zutrauen? Ja, und dann ist dieser Gamaliel noch da, haben wir gerade gehört, ja, der wirklich der Lehrer aller Lehrer war damals. Wo sich sein Großvater schon durchgesetzt hatte, dass er da an der Stelle sich schon auch ein bisschen für diesen bisschen liberalen Flügel eingesetzt hat. Aber ja, und selbst, wie gesagt, Saulus von Tarsus war bei ihm in die Lehre gegangen. Der durfte zu seinen Füßen sitzen. Ja, und ich muss sagen, also ich muss mich entschuldigen auch an dieser Stelle, ne, aber Beröa an der Stelle, ne, das ist also Provinz. Ja, also das geht gar nicht. Ja, also was willst du, was soll von Beröa Gutes kommen? Ja, Entschuldigung, aber das ist Schmalspur. Ja, du musst mindestens die STH Basel oder die FDR Gießen haben. Ja, du musst da schon richtig was Respektables haben. Ja, wissenschaftlich gut gearbeitet. Ja, alles andere. Und nicht nur das, sondern du musst es schon zweimal absolviert haben. Also zumindest beide Hochschulen. Ja, sonst, ja, aber das war Gamaliel. Das war so der Maßstab, der da gesetzt wurde. Das ist so der Hintergrund. Ja, also das war nicht so, dass sie das zum Ärmel geschüttelt haben. Natürlich haben sie sich auf die Füße getreten gefühlt. Ganz klar, auch persönlich. Aber da hing auch diese ganze politische Situation dran. Und dann erleben wir, dass sie dann sagen, dass sie dann einfach dann ja, versuchen, das mit Gewalt zu machen. Dass sie sagen, okay, wir kriegen das nicht in den Griff, bevor das jetzt hier eskaliert, wir sperren die ein. Gesagt, getan, haben sie denn ja auch gemacht. Weil die klare Verkündigung, die ruft dann eben auch Gegner auf den Plan. Und sie versuchen, buchstäblich das Wort Gottes einzusperren. Und sie wiegen sich in Sicherheit und denken, jetzt sind sie gut aufgehoben. Ja? Gott befreit sie dann. Und das kriegen sie aber gar nicht so mit. Und das Gefängnis ist leer. Und nächsten Morgen sind sie wieder im Tempel, weil sie von Gott den Auftrag kriegen und wieder verkünden wieder im Tempel. Ja, haben die noch gar nicht richtig gecheckt. Ja, die treffen sich dann in ihrem hohen Rat und stellen dann fest, ja, als sie dann holen wollen, ja, dass sie gar nicht da sind, dass sie gar nicht im Gefängnis sind. Können sich das überhaupt nicht erklären. Suchen die. Und dann hören sie, oh, die sind schon wieder im Tempel, die predigen schon wieder. ja, also war schon eine heiße Kiste. Und sie werden wieder geholt. Ja, und wird gesagt, naja, komm, dann müssen wir mit denen jetzt einfach mal reden. Und das hatten wir ja schon mal in Kapitel 4,17, Apostelgeschichte. Das war ja so ein kleiner Rückblick da. Da haben sie ja schon mal gedroht bekommen, dass sie einfach, hatten wir glaube ich letzten Sonntag, ne, dass sie das Wort nicht mehr verkündigen dürfen. Ja, also das war schon die erste Abmahnung, die sie hatten. Ja, also das ging schon über die Grenze drüber. Also eigentlich müssten sie jetzt ein ganz anderes, ganz anderen Punkt setzen an dieser Stelle. Und sie hatten ja auch eine sehr klare Verkündigung. Also wenn ich hier nochmal reingucke, jetzt in Vers 27, auch in Kapitel 5, das finde ich schon sehr interessant. Da heißt es, die Apostel wurden in den Sitzungssaal geführt, wo sie, der Hohepriester, vor versammeltem Rat zur Rede stellte. Haben wir euch nicht strengstens verboten, jemals wieder unter Berufung auf diesen Namen zu lehren? Sagte er. Und was macht ihr? Ganz Jerusalem ist inzwischen von eurer Lehre erfüllt. Ihr wollt uns wohl über den Tod dieses Menschen verantwortlich machen. Petrus und die anderen Jünger erwiderten, Gott muss man mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus von den Toten auferweckt. den Jesus, den ihr umgebracht habt, indem ihr ihn ans Kreuz habt schlagen lassen. Gott hat ihn erhöht und den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Er hat ihn zum Herrscher und Retter gemacht, um Israel zur Umkehr zu führen und die Sünden des Volkes zu vergeben. Wir sind Zeugen für das alles, wir und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Also sie fangen an, auch jetzt wieder an dieser Stelle, sie sind keine Leisetreter. Sie haben eine ganz klare Verkündigung, sie verkündigen ganz klar das Evangelium. Und sie hätten ja sagen können, ja, weißt du, so haben wir das nicht gemeint, wir wollen euch ja nicht auf die Füße treten, Jesus war ein guter Mensch und er möchte dir auch Gutes tun. Nein! Ja, hier wird klares Evangelium verkündet und genau gesagt, wo der Hammer hängt. Ja, und das brachte sie erst richtig in Rage. Ja, hier ist die Rede von unbändigem Zorn. Die waren richtig aufgebracht, da kam jetzt Tumult dazu. Und an dieser Stelle kommt jetzt Gamaliel. Das haben wir ja gerade gehört. Und Gamaliel, weiß ich nicht, was er jetzt macht an dieser Stelle, ob das jetzt Taktik von ihm ist, dass er da die Luft rausnehmen will oder dass er davon überzeugt ist, dass Gott sich durchsetzen wird. Jetzt versuchen sie es mit einem ganz anderen Punkt, nämlich mit Toleranz. Wo es jetzt nicht mehr darum geht, dagegen zu sein, ja, sondern es einfach zu erlauben. Und hoffte, ging es heute auch nicht mehr den Christen einfach zum Schweigen zu bringen, in dem Sinne, aber man macht das dann über diesen Umweg, dass man einfach diese Toleranz einfach spielen lässt. Ja, und viele aus den Gemeinden, gerade aus dem osteuropäischen Raum, die dann zu uns kamen, auch hier, die hatten nachher Schwierigkeiten an der Stelle, weil sie einfach diesen Gegendruck nicht mehr da hatten. Weil es plötzlich erlaubt war. Und vielleicht nehmen wir das an der Stelle manchmal, ehrlich gesagt, auch viel zu leicht. Weil wir können das Evangelium hier verkündigen und es passiert gar nichts. Ja, dass jetzt irgendwie was passiert. Ja, schlimmstenfalls werden wir von Arbeitskollegen schief angeguckt oder aus der Verwandtschaft. Ja, ja, was hat das mit dem zu tun, was andere erleben in der Verfolgung? Und ihr kennt mich ja, ich sage es immer wieder, es geht nicht nur darum, dass ich dann für Jesus einstehe, ja, manchmal ist es auch so, dass es meine Persönlichkeit ist, die da aneckt, ja, was mit meinem Glauben dann gar nichts zu tun hat, aber das ist eine andere Geschichte. Also auf der einen Seite rohe Gewalt, dann auch Drohungen und Toleranz, also sie versuchen es wirklich auf jede Art und Weise, da die wirklich in Schach zu halten. Und trotzdem, das Evangelium läuft weiter. Und möchte noch so ein bisschen eine persönliche Dimension damit reinbringen, um uns noch mal ein bisschen zu kitzeln auch, um zu sehen, ja, wie ist meine persönliche Resonanz da drinnen. Wie setzen wir das Evangelium um? Und da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten und auch ganz verschiedene Richtungen und Möglichkeiten. Aber wichtig ist, ich denke, dass es erstens verkündet wird und zweitens auch auf unsere Art und Weise und auf deine Art und Weise. Es ist nicht unbedingt jeder ein Petrus, aber wir sind in diese Welt gestellt, um das Evangelium weiterzugeben. Und wenn es dann um Entwicklung geht, ich glaube, da habe ich Entwicklung habe ich schon mal das ein oder andere auch gesagt, aber das ist so wichtig. Ja, einfach mal zu überlegen, an dieser Stelle, wo komme ich eigentlich her? Und das kann ich für mich persönlich machen, das können wir aber auch für uns als Gemeinde machen. Ja, einfach zu überlegen, ja, wofür, was haben wir eigentlich schon alles erreicht? Was haben wir schon alles bewegt? Oder was hast du in deinem Leben erreicht und was hast du in deinem Leben bewegt? Und wofür bist du dankbar? In deinem Leben oder wir als Gemeinde auch. Wir haben heute, ja, können heute dankbar sein, dass wir den Tag der Deutschen Einheit feiern. Und zu Hause bei mir auf dem Schreibtisch habe ich so ein, so ein Stück der Berliner Mauer liegen. Was mir immer wieder deutlich macht, dass Unmögliches möglich ist. Ob es jetzt wirklich ein Stück Original Berliner Mauer ist, ich weiß es nicht. Ja, ich habe es relativ am Anfang da gekauft in Berlin. Ja, könnte sein, dass es echt ist, kann auch nicht sein. Aber es ist für mich ein Symbol. Ja, dass es mich daran erinnert, dass es einfach unmögliche Dinge möglich sind. Und ich habe überlegt, bringe ich euch so ein Stück Stein mit oder so. Weißt du, aber du bist viel wertvoller. Du bist viel wertvoller. Ich möchte mich mit so einem schnöden Stück Mauer vergleichen. Ja, aber das ist ein, wenn ihr sehen könnt, ein Diamant. Und du bist so ein Diamant Gottes. Und ja, wie entsteht so ein Diamant? Durch Druck und durch Hitze. Ja, das ist nicht so ganz einfach. Ja, das ist so ein bisschen, da kommen, sind manche Dinge in unserem Leben da, die gefallen uns nicht so. Aber so entsteht Diamant. Ja, wird da manche Schichten noch durchgeschleudert, das ist eine andere Geschichte. Ja, aber so ein Diamant entsteht durch Druck und entsteht durch, also ist nicht so einfach. Und dann ist das erstmal so ein Rohdiamant, der sieht ja nicht so schick aus wie der hier. Ja, sondern der sieht ja so ein bisschen anders aus, der ist ja so ein Rohdiamant. So, wenn du diesen Rohdiamanten hast, dann wird er erstmal geschliffen, damit er so schön aussieht. Auch das ist manchmal nicht so einfach. Dieser Druck, diese Hitze und dann dieses Geschliffensein. Aber was ich damit ausdrücken möchte, ist, dass du sehr wertvoll bist für Gott und dass wir als Gemeinde sehr wertvoll sind für Gott. Und wie er damals die Jünger gebraucht hat, möchte er dich gebrauchen an der Stelle, wo er dich haben will. Und damit du dich daran erinnerst und damit du darüber nachdenken kannst und dich positiv erinnern kannst, möchte ich euch so einen Diamanten mitgeben. Es ist so, leider reicht die finanzielle Kapazität nicht für so einen großen. Ja, der ist ja schon sehr wertvoll und sehr groß. Aber ich möchte, dass jeder von euch so einen Diamanten mitnimmt. Deshalb geht die Marion jetzt durch die Reihen. Und jeder von euch darf sich so einen Diamanten mitnehmen, der euch daran erinnert, ja, dass ihr wertvoll seid für Gott und dass Gott euch gebrauchen will. Ja, also einmal dankbar sein, was haben wir erreicht? Ja, und wofür bin ich dankbar in meinem Leben? Und auf der anderen Seite dann, ja, die Zukunft, was wollen wir haben, was wollen wir sein, was wollen wir bewirken? Ja, um von da dahin zu kommen, brauchen wir eine Entwicklung. Ja, und da muss ich mein Denken verändern, mein Wissen verändern, meine Fähigkeit, meine Gewohnheiten. Ich glaube, das habe ich schon mal irgendwo gesagt. Aber die ganz andere Geschichte ist die, so ein Diamant, der brilliert, ja, der fällt auf. Ja, und ich möchte das noch ein bisschen rauskitzeln, auch nicht nur bei dem Allgemeinen zu bleiben, sondern zu fragen, was ist dein Herzensanliegen? Was möchtest du wirklich? Wofür brennst du? Ja, dass du dir dessen bewusst wirst. Und auch dafür ist dieser Diamant da. Und dass du dir überlegst, wofür brennt mein Herz? Und du überlegst, welche Werte stecken dahinter? Warum ist mir das so wichtig? Ja, dann kommst du aus diesem Allgemeinen raus und dann kannst du überlegen, warum ist mir das so wichtig? Was sind meine Werte an der Stelle? Was möchte ich wirklich bewegen? Und wenn ich das habe, dann kann ich überlegen, was bin ich bereit an Opfern zu bringen an dieser Stelle? Ja, das ist nicht einfach. Wie gesagt, der Diamant, der wird gepresst, der hat Druck, ja. Und auch da, wenn ich ein Herzensanliegen habe und das wirklich umsetzen will, ja, wird das auch Opfer kosten. Ja. Also ihr könnt gerne für jemand anders auch einen mitnehmen, gerne, aber nicht für Kinder unter 3 Jahren, bitte. Das könnte peinlich werden. Also, welches Opfer bin ich bereit, an der Stelle zu geben? Ja, und dann zu überlegen, auch, dass ich nicht nur weiß, ich habe Werte und ich weiß, warum ich es mache, dass ich ihnen Opfer bringe, sondern mir dann auch überlegen kann, wie kann ich diesen Weg auch genießen? Wie kann ich das wirklich annehmen? Und wie gesagt, das gilt für uns als Gemeinde und auch in dem Kontext, in dem wir sind. Ja, jetzt wart ihr gerade an dem Wochenende auf dem Seminar, finde ich gut. Ja, und du hast verschiedene Gemeinderichtungen da. Ja, oft begrenzen wir uns oft, ja, weil wir nur unseren Blick haben, unsere Scheuklappen haben. Ich bin sehr dankbar, dass meine Frau und ich das in verschiedenen Gemeinden unterwegs sind und viele Dinge wirklich erleben können. Und möchte dich ermutigen heute Morgen auch, schau doch mal über den Tellerrand. Eine meiner ersten Sätze, die ich gelernt habe in meinem Studium, waren: Jede Theologen ihres Jahrhunderts haben gedacht, sie haben die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Jede Theologen ihres Jahrhunderts haben gedacht, sie haben die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Wir sind oft, wir sind beschränkt, nicht oft, wir sind einfach beschränkt. Wir haben nur unsere eine Blickrichtung. Ja, versuch dich mal mit dem Landeskirchler über Taufe zu unterhalten. Hochinteressant. Weil der weiß gar nicht, dass es eine andere Möglichkeit gibt. Nicht, weil er es nicht weiß, ja, sondern weil es nie gehört hat vielleicht. Weil es gar nicht in seinem Horizont, sondern in seinem Blickfeld war. Ja, ich habe in den letzten Jahren viel mit Pfarrern gearbeitet. Ja, ich habe ungefähr 600 Pfarrer kennengelernt. Und das ist interessant. Ja, und da gab es ein paar dabei, da muss ich sagen, ja, das waren so, ja, es ist abwertend faule Säcke, aber die haben schon, ja, so Dienst nach Vorschrift gemacht, sage ich mal. Die haben das locker gesehen. Ja, die haben gesehen, dass sie ein gutes Leben haben und, ja, aber ehrlich gesagt finde ich bei uns in den Freikirchen genauso. Ja, ist kein Unterschied. Aber ich habe ganz, ganz viele Pfarrer getroffen, die haben ihren Dienst mit Engagement gemacht. Die waren theologisch nicht auf einer Wellenlänge, ja. Aber ob sie jetzt zu Jesus gerufen haben, ob sie sozial sich engagiert haben, ob sie sonst was gemacht haben, sie waren mit Herzblut dabei und waren verzeugt und haben ihre Sachen gemacht. Und die haben ihre Sachen gut gemacht. Und ich kann nicht denen absprechen, dass sie nicht später eines Tages da mal ankommen, nur weil sie ein anderes Schriftverständnis haben als ich. Ja, ich finde es wichtig, über solche Sachen nachzudenken. Aber ist meine Sichtweise die einzig richtige Sichtweise? Gucke ich da nicht einfach nur ein bisschen, ja, möchte ich ermutigen, guck einfach mal über den Tellerrand. Und wie viele Türen schlagen wir zu, nur weil wir nicht bereit sind, da mal über unseren Tellerrand zu gucken? Ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe hier, ich kam frisch vom Seminar und ich habe natürlich gelernt, dass die Bibel Gottes Wort ist und richtig ist und dass alle, die nicht in bestimmten Ausbildungsstätten waren, historisch kritisch sind, dass sie die Bibel nicht richtig auslegen, etc., etc. Und wir hatten in Wuppertal Allianz Gebetswoche. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Und Pfarrer durfte die Einleitung machen, die Moderation, und ich durfte die Verkündigung machen. Es ging um einen Propheten aus dem Alten Testament. Und ich als guter Theologe, der aus dem Seminar kommt, der fest an die Bibel glaubt und weiß, die anderen legen sie alle falsch aus, habe dann erstmal losgelegt, eine halbe Stunde, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass man dem Gott das vertrauen muss und dass die meisten Leute auch in so einer christlichen Landschaft der Bibel ja nicht richtig vertrauen. Ja, und habe das sehr ausführlich und sehr gründlich gemacht. Und ehrlich gesagt, mir tut der Pfarrer heute noch leid, die Moderation gemacht hat. Ich kann meinen Standpunkt haben, ja. Und ich hätte auch sagen können, das ist meine Ansicht, ja. Hätte ich dafür eine halbe Stunde gebraucht? Nein. Ja, ich hätte es in 2, 3 Sätzen verpacken können und sagen können, die einen sehen so, die anderen sehen so. Und wir hätten einen richtig schönen Abend haben können. Weißt du, auf welcher Basis begegnen wir uns? Von daher bin ich so dankbar, andere Gemeinden kennenzulernen. Und mit dem Alter wird man ja auch so ein bisschen weiser. Aber schau einfach mal, was kannst du von dem anderen lernen? Das heißt jetzt ja nicht, ja, dass ich sage, schmeiß dein ganzes Zeug und deine Theologie und deinen Glauben, wie du ihn hast, über Bord. Natürlich bist du irgendwo verwurzelt. Und natürlich ist das gut und natürlich ist das richtig. Ich will dir das nicht absprechen. Aber öffne doch ein Stück weit mal dein Herz und deinen Horizont. Und ehrlich, wir sind nicht die einzig Wahren. Es gibt ja noch ganz viele andere. Und auch bei dir persönlich, ja, wo möchte ich nochmal nachhaken, so ein bisschen, wo ist dein Herzensanliegen? Ja, wo ist dein Diamant? Wo ist dein Diamant? Wo du weißt wirklich, das ist mein Herzensanliegen. Und du sagst, da gehe ich in die Schule und dafür brenne ich. Und dafür, weiß ich, ist Druck und Hitze da. Es passiert nicht von alleine. Ja, ich muss einfach mein Denken, mein Wissen, meine Fähigkeiten, meine Gewohnheiten, ich muss da ein Stück weit dran arbeiten. Ja, und dann ist erstmal nur der Rohdiamant da. Und dann auch, ja, dann wird es einfach auch geschliffen. Auch das ist dann notwendig an dieser Stelle. Aber ich möchte dir heute auch zurufen, lass dir nichts einreden. Ja, wenn du das wirklich auf dem Herzen hast, dann setz es um. Lass dir nichts einreden. Und da sind wir wieder bei der Geschichte. Wie, was wäre gewesen, wenn Petrus, wenn die anderen gesagt hätten, naja, das ist ja gar nicht unser Herzensanliegen, wir haben da so ein bisschen mitgemacht, aber gut wäre gewesen. Ja, dann würden wir heute hier nicht sitzen. Ja, auch das ist wichtig. Ich habe einen Spruch noch gefunden, da heißt es, die längste Reise, die du in deinem Leben antrittst, ist die von deinem Verstand zurück zu deinem Herzen. Die längste Reise, die du in deinem Leben antrittst, ist die von deinem Verstand zu deinem Herzen. Und dazu möchte ich dich einladen heute und hoffe, dass dieser Diamant dich ein bisschen inspiriert, in der einen oder anderen Stelle da weiterzugehen, nicht einfach stehen zu bleiben, sondern weiterzugehen. Und manchmal brauchen wir das. Es war der Versuch da, Gott mundtot zu machen. Es hat nicht funktioniert, nicht mit Gewalt, nicht mit Drohungen und auch nicht mit Toleranz. Aber ich möchte dich heute Morgen auch ermutigen, wo findest du Resonanz in deinem Leben? Wo findet das Resonanz in unserer Gemeinde? Und wie setzen wir das um? Lass dich nicht mundtot machen. Nutze den Raum, den du hast. Und bleib beim Evangelium. Sei offen. Deine Frömmigkeitsform ist nicht die einzig richtige. Sehe es aber als Bereicherung an. Du bist ein Diamant Gottes in dieser Welt. Lass dich von ihm schleifen und strahle in dieser Welt. Amen.